Ja, ich freue mich sehr, heute diesen Gottesdienst mit euch gemeinsam erleben zu dürfen. Freut mich, heute hier zu sein. Ich war zwar in den Räumlichkeiten schon 2-3 Mal zu anderen Anlässen, aber noch nie morgen zum Gottesdienst bei euch. Und deshalb freue ich mich sehr. Ich habe ganz liebe Grüße aus unserer Gemeinde mitgebracht, der Kirche für Bonn. Wir freuen uns über dieses Miteinander, auch hier in der Region. Und ja, zu meiner Person, ich bin einer der Pastoren der Kirche für Bonn. Wir sind eine Gemeinde, die auch dabei ist, zu dem Bund Freier Evangelischer Gemeinde zu gehören, sind gerade da im Eingliederungsprozess und bin verheiratet seit einigen Jahren, werde gerade Vater und ja, viel mehr Interessantes gibt es vielleicht auch gar nicht zu sagen. Wenn Fragen da sind, könnt ihr ja gerne auch nach dem Gottesdienst auf mich zukommen und wir können da gerne ins Gespräch kommen und uns näher kennenlernen. Zu dem Text, um den es heute geht, in Lukas 15, das ist ein ganz interessanter Text. Als ich die erste Mail bekommen habe und gelesen habe, in dem Gottesdienst soll es um verlorene Dinge und Menschen gehen, dachte ich, oh, das passt ja gut zu mir. Ich habe unheimlich viel in meinem Leben schon verloren. Also an Dingen. Wenn ich mal überlege, wie viel ich verloren habe, dann kommt da wirklich einiges zusammen. Gerade im Alter, so als ich so 15, 16 Jahre alt war, da habe ich unheimlich viel verloren. Eine Zeit lang, da habe ich immer, wenn ich mich irgendwo hingesetzt habe, gerade wenn ich mich in einem McDonald's hingesetzt habe, damals habe ich noch gerne bei McDonald's gegessen, dann habe ich immer meinen Rucksack um mein Bein gebunden, weil ich in wenigen Monaten 2-mal meinen Rucksack in McDonald's liegen gelassen habe und der danach auch weg war. Und da war immer auch Portemonnaie und alles Mögliche immer drin. Also ich habe vieles verloren und konnte das nie verstehen. Und meine Frau brauchte auch ein paar Jahre, bis sie mir wirklich geglaubt hat, dass ich Sachen vergesse und verliere und das nicht mit Absicht tue. Also passt das eigentlich recht gut zu mir als Persönlichkeit. Aber wenn wir in die 3 Erzählungen hineinschauen, die wir hier im 15. Lukas-Kapitel sehen, da geht es noch um eine ganz andere Verlorenheit. Jesus spricht da mit ganz verschiedenen Menschen zusammen, vor allem ist er da gerade im Gespräch mit religiösen Menschen, mit Schriftgelehrten und Pharisäern, die sich über etwas ziemlich aufregen, denen es gar nicht gefällt, wie Jesus so, ja, wie er sich so verhält, gerade mit Gruppen von Personen, mit denen die Religiösen sehr ungern überhaupt etwas zu tun haben wollten. Und wenn wir da einfach mal einsteigen, da haben wir erstmal die Erzählung vom verlorenen Schaf. Und Jesus erzählt dir und sagt, stellt euch vor, du hast 100 Schafe und eins geht verloren. Lässt du dann nicht die 99, die in Sicherheit sind, zurück, um das eine verlorene Schaf zu suchen und es zu finden? Freust du dich nicht riesig darüber, wenn du dieses eine dann wieder gefunden hast? Oder dann sagt er vielleicht, einige können vielleicht mit diesem Bild, mit den Schafen nichts anfangen. Sagt er jetzt vielleicht an euch Frauen. Stellt euch vor, ihr habt eine Münze verloren. Ihr habt Geld im Haus verloren und ihr sucht. Und ihr findet es nicht. Würdet ihr nicht wirklich überall Licht anmachen, alles hell machen und das ganze Haus auf den Kopf stehen, um diese eine Drachme, um dieses Geld, was ihr verloren habt, wiederzufinden? Und wenn ihr es wiederfinden würdet, würdet ihr euch nicht riesig darüber freuen, dass ihr es wiedergefunden habt? Und dann kommt er zum dritten Bild, das so im Kern ein und dasselbe aussagen möchte, wie auch die 2 Erzählungen, wie die 2 Parabeln vorher. Dann kommt er zum Bild, ja, den meisten bekannt sicher als das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder das Gleichnis von den 2 Brüdern. Und wir möchten da einfach mal einsteigen. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung vor und wir steigen ein im 15. Kapitel in Vers 11. Da heißt es, ein Mann hatte 2 Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus
und brauchte sein Vermögen und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet er auch in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes, und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit Schoten, die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich: Wie viele Tagelöhner meines Vaters, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Jetzt kommen wir zu vielleicht einem der schönsten, für mich persönlich, zu einem der schönsten Stellen, die ich so in der Bibel finde. Da heißt es: Dieser, also der Vater, sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern: Schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Erstmal nur bis hierhin. Man kann diese Geschichte in zwei, ja gut, so in zwei Teile aufteilen. Und es ist ganz interessant. Wenn wir uns den Zusammenhang anschauen, geht es ja darum, dass gerade die religiösen Menschen sich darüber aufgeregt haben, dass Jesus mit ganz unterschiedlichen Leuten zusammen war. Wenn wir Anfang des 15. Kapitels lesen, da heißt es: Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Die Situation ist klar. Menschen, religiöse Menschen, regen sich darüber auf, dass Jesus so viel Zeit mit den Sündern verbringt. Mit den Menschen, die so am Rande der Gesellschaft waren, aber es auch zum Teil wahrscheinlich selbst verschuldet hatten. Es waren Menschen, die versagt haben. Menschen, die den Ansprüchen der Religiösen nicht standhalten konnten. Es waren diese Sünder. Und Jesus wurde immer wieder scharf kritisiert für seinen Umgang mit diesen Sündern. Er saß sogar mit ihnen am Tisch. Er verunreinigte sich selbst. Das war eine ganz klare Vorstellung für Menschen im jüdischen Kontext. Und mit dem ersten Teil dieser Erzählung widmet Jesus sich ganz konkret dem Gottesbild dieser religiösen Menschen. Das, was er anpackt, ist ihr Bild, ihre Vorstellung von Gott. Und das, ihre Vorstellung von Gott, ja, die greift er ziemlich an. Er stellt sie in Frage. Die Rollen im Gleichnis sind hier klar verteilt. Die Rollen sind klar verteilt. Der verlorene Sohn, er steht exemplarisch für all diese Zöllner, für die Prostituierten, für alle Gebrandmarkten, für die Versager, für die Gefallenen, für die Sünder, für diejenigen, die es nicht wirklich geschafft haben. Der Vater, er steht zweifelsfrei für Gott. Und zunächst widmet Jesus sich dieser Beziehung. Wie geht Gott mit Menschen um, die versagt haben? Wie geht Gott als Vater um mit diesen Menschen. Und er zeichnet ein Gottesbild, was das Gottesbild der Religiösen sehr stark hinterfragt. Und er macht eins deutlich. Gott wendet sich nicht ab von dir, auch wenn du dich von ihm abwendest. Er macht deutlich, egal welchen Schritt ein Mensch geht, auch wenn ein Mensch sich von Gott abwendet, so haben wir einen Gott, der sich nicht von dir abwendet. Wir haben einen Gott, der hält Ausschau nach dir. Wir lesen in Vers 20, da heißt es, dieser, also der Vater, sah ihn schon von Weitem kommen. Man kann davon ausgehen, früher, die Häuser hatten meistens ein Flachdach. Und außen am Rand des Hauses ging dann eine Treppe auf dieses Dach. Es war so eine Art Dachterrasse, die oft die Häuser von den etwas besser gestellten Leuten hatten. Man kann sich das so vorstellen, dass wahrscheinlich dieser Vater auf diesem Dach steht. Vielleicht ist er auch jeden Morgen, nachdem er aufgestanden ist, hochgegangen auf das Haus und hat Ausschau gehalten. Geschaut, kommt heute vielleicht mein Sohn zurück? Ist heute vielleicht der Tag, wo ich meinen Sohn wiedersehe? Hier heißt es, er sah ihn schon von Weitem. Aber Gott ist nicht nur ein Gott, der Ausschau hält nach dir, auch wenn du dich von ihm abgewandt hast, sondern das, was das Ganze noch schöner macht, ist, da heißt es, voller Mitleid lief er ihm entgegen. Und das war etwas total Unübliches. Denn ein gestandener Mann, vor allem ein erfolgreicher Mann, der eigene Bedienstete hatte, der Söhne hatte, der hatte es eigentlich nie nötig, selbst zu laufen. Es gehörte sich einfach nicht so. Ein gestandener, etwas älterer Mann lief nicht. Er ließ seine Söhne für sich laufen oder seine Bedienstete, aber er selbst lief nicht. Das war sozusagen unter seiner Würde. Und hier zeichnet Jesus ein Bild von Gott, der sich nicht darum kümmert, was in dieser Gesellschaft angebracht ist oder nicht. Er zeichnet ein Bild von Gott, der nicht nur Ausschau hält und darauf wartet, dass ein Sohn zurückkommt, sondern der seinem Sohn entgegenrennt, der seinem Sohn entgegenläuft. Und dann lesen wir, er fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Er nimmt ihn komplett auf. Er steht nicht da, als er ihn sieht und denkt so drüber nach, bin ich ja mal gespannt, was der mir jetzt zu sagen hat. Mal schauen, was der so als Entschuldigung, als Ausrede zu bieten hat. Mal gucken, wie viel er vom Geld schon verprasselt hat. Oder ob überhaupt was übrig geblieben ist. Ihm ging es nicht um Wiedergutmachung, um Rechtfertigung, um Erklärungen. Er lief seinem Sohn entgegen, umarmte ihn und küsste ihn. Die anderen zwei Gleichnisse sagen sogar, er hielt nicht nur Ausschau und wartete nicht nur, nein, er sucht. Er suchte nach ihm. Und vielleicht hast du diese Erfahrung selbst schon gemacht. Vielleicht bist du aber auch gerade in dieser Situation, in der der verlorene Sohn sich befand. Du sitzt in einer Situation, so fast wie bei den Schweinen. Und du merkst, ich bin meinen eigenen Weg gegangen. Ich dachte, da bin ich besser dran als mit Gott. Ich hatte, als ich etwas jünger war und zur Schule ging, Da hatte ich einen Bereich in meinem Leben, da sagte ich, naja, da weiß Gott nicht, was gut für mich ist. Das war so der Bereich der Schule. Für mich war es völlig übertrieben, 5-mal die Woche zur Schule zu gehen. Deshalb habe ich gesagt, 3-4-mal reicht auf jeden Fall pro Woche. Ich wusste, Gott hält da nicht viel von. Aber ich dachte mir, nee. Und dann ehrlich sein zu den Lehrern. Ich kann nur nicht sagen, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht, weil ich einfach keinen Bock drauf hatte. Nein, ich hatte mir schon so viele gute Ausreden überlegt. Natürlich war das eine Lüge. Natürlich wusste ich, dass das Gott nicht gefällt. Aber ich dachte mir, nee, also in diesem Bereich, Gott, du kannst alles haben, aber in diesem Bereich weiß ich schon selber, wie ich so besser durchkomme. Irgendwann landete ich sozusagen bei den Schweinen. Irgendwann kam ich in diese Situation, wo ich ganz genau wusste, wenn ich so weitermache, funktioniert gar nichts. Ich bin sitzen geblieben. Im zweiten Jahr bin ich schon fast wieder sitzen geblieben, aber dann wäre ich nicht sitzen geblieben, sondern wäre von der Schule geflogen. Und alles war irgendwie, meine Zukunft war, irgendwie habe ich mir überlegt, hey, wie soll das eigentlich in Zukunft funktionieren? Und ich musste feststellen, ich habe Gott ganz bewusst Stopp gesagt und habe mich gesagt, diesen Bereich meines Lebens mache ich ohne dich. Die meisten von uns sind raus aus der Schule. Und doch haben wir vielleicht Bereiche, vielleicht ist es Bereich der Familie, vielleicht unser Umgang mit Geld, vielleicht mit der Zeit, vielleicht die Art und Weise, wie ich mit bestimmten Menschen umgehe. Es gibt so viele Bereiche in unserem Leben, die wir manchmal, wo wir Gott manchmal die Tür schließen und sagen, nee, hier nicht. Das mache ich schon alleine. Auch wenn ich mich von Gott abwende, darf ich wissen, dass Gott auf der Suche nach mir ist. Und egal, was ich getan habe, egal, wie sehr ich schon stinke von den Schweinen, egal, wie schmutzig ich bin und egal, was ich noch zu bieten habe oder ob ich mit leeren Händen zu ihm komme. Diese Geschichte zeichnet mir einen Gott, der nicht mit verschränkten Armen dasteht und darauf wartet, dass ich ihm was zu bieten habe, sondern der sagt, egal wie schmutzig du bist, egal, wie oft du dich von mir abgewandt hast, ich laufe dir entgegen und nichts anderes wünsche ich mir so sehr, wie dich wieder in meine Arme zu nehmen. Gott liebt dich als dein Vater. Und vielleicht hast du mit dem Vaterbild so deine Schwierigkeiten, weil dein Vater dir vielleicht immer wieder so sagt, naja, also wenn du das tust, dann hat Papa dich lieb. Wenn du das machst, dann hat Papa dich lieb. Und du musst es erleben, wie die Liebe deines Vaters immer an gewisse Bedingungen geknüpft ist. Gottes Liebe ist an keine Bedingungen geknüpft. Gottes Liebe ist bedingungslos. Und dieses Bild vom Vater war für einige Religiöse wahrscheinlich ziemlich verstörend. Und nun kommt er zu ihnen, denn sie hatten noch keine Rolle in dieser Erzählung. Und den Religiösen wollte er auch eine Rolle in dieser Erzählung geben. Und da kommen wir zum zweiten Teil. Nun bekommen auch die Pharisäer und Schriftgelehrten eine Rolle. Vers 25 steigen wir mal ein. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder war zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden.
Dieser andere Sohn steht exemplarisch für all die Gesetzestreuen, für all die Schriftgelehrten und Pharisäer, für all diejenigen, die eigentlich immer alles richtig gemacht haben, für diejenigen, die ganz genau wussten, was zu tun ist.
Und er fühlt sich ungerecht behandelt. Er sagt, hey, ich habe so sehr darauf geachtet, immer alles richtig zu machen, aber das da habe ich nie erlebt. Er sagt, so viele Jahre diene ich dir, aber mir hast du nie so etwas bereitet, so ein Fest. Er merkt, hey, diese Erfahrung, die mein Bruder, die dein Sohn, sagt er zum Vater, gerade macht, die habe ich nie gemacht. Und das ist vielleicht eine der größten Gefahren, wenn man so ein Mensch ist, der eigentlich fast alles richtig macht in seinem Leben. Dass einem genau diese Erfahrung fehlt. Die Erfahrung, zu Gott mit leeren Händen zu kommen. Und die Erfahrung zu machen, einen barmherzigen Gott zu haben, der einen aufnimmt und der sich über eine Rückkehr so riesig freut. Gott zu kennen bedeutet nicht einfach nur sehr viel über ihn zu wissen. Und ich glaube, wir, die wir vielleicht auch schon von Kind auf religiös aufgewachsen sind, immer viel von Gott wussten, manchmal ist es so, dass unser Glauben darin besteht, bestimmte Überzeugungen zu haben und bestimmte Dinge über Gott zu wissen. Wenn man uns fragt, woran glaube ich, dann kann ich ganz viele Glaubenssätze von mir geben. Aber wissen, was richtig und was falsch ist, sich an alles zu halten, bedeutet nicht, Gott zu kennen, bedeutet nicht, eine Beziehung zu Gott zu haben. Vielleicht kann man das so erklären, stell dir vor, du bist von einem bestimmten Star ein Riesenfan. Vielleicht von Michael Jackson, der nicht mehr lebt. Und du sagst, hey, ich möchte so viel wie möglich über Michael Jackson erfahren. Du kaufst dir all seine Platten, all seine CDs, du lernst alle Texte auswendig. Du liest dir alle Biografien, die es zu dieser Person gibt, durch. Schaust dir alle Dokumentationen durch. Du forschst selber über ihn und findest wirklich so viel, wie es nur irgendwie geht, über diesen Menschen heraus. Eine Frage. Kannst du nach auch 5 Jahren Forschung sagen, du kennst Michael Jackson? Kannst du sagen, du hast eine Beziehung? Eine Freundschaft mit Michael Jackson? Nein. Denn eine Beziehung lebt von gemeinsamen Erlebnissen. Sie lebt davon, dass man etwas gemeinsam teilt und erlebt. Wodurch ist unsere Beziehung zu Gott geprägt? Ist sie vom Wissen über Gott geprägt? Oder ist sie vom Erleben mit Gott, von der Beziehung zu Gott, vom Vertrauen in Gott geprägt? Eine Beziehung, ein Glaube, ein Christsein, das nur auf bestimmten Überzeugungen, nur auf bestimmten Theorien baut sehr unstabil. Wir wissen das von Hiob, der in eine große Krise kommt und irgendwann an einen Punkt kommt, wo er sagt, ich habe dich vom Hörensagen gekannt, aber nun sehe ich dich von Angesicht zu Angesicht. Das ist genau diese Erfahrung. Er wusste vorher scheinbar viel über Gott, aber er hat ihn nicht erlebt. Er hatte keine Erfahrung mit ihm. mit welchem Sohn kann ich mich besser identifizieren? Würdest du dich auch eher ungerecht behandelt fühlen, wenn das mit deinem Bruder und deinem Vater so ablaufen würde, wenn du der zweite Sohn wärst? Oder kannst du dich eher mit dem ersten Sohn identifizieren? Ich möchte das noch mit einer kleinen Veranschaulichung deutlich machen. Stellt euch vor, meine Frau hat Geburtstag. Sie wird 30 und wir feiern das ganz groß. Ihre Familie ist gekommen, meine Familie ist gekommen, viele unserer Freunde sind da und es ist ein tolles Fest. Und so einige haben ihre Geschenke schon überreicht und irgendwann, wenn ich merke, so jetzt bekommen das eigentlich ziemlich viele mit, gehe ich zu ihr hin und sag: Hier, Süße, mein Geschenk an dich. Aber erst aufmachen, wenn alle weg sind. Ich möchte ja nicht angeben oder so mit dem Geschenk. Und sie: Okay, klar. Was wird da wohl drin sein? Und irgendwann, die Party läuft noch ein paar Stunden. Irgendwann sind auch die letzten Gäste weg. Sie sagt so: Jetzt bevor wir noch irgendwie was aufräumen oder sonst was, jetzt will ich mein Geschenk auspacken. Jetzt bin ich gespannt. Und sie nimmt sich das Geschenk und sagt: Wow, ist ja schon auch eine schöne Dose. Was wird jetzt da drin sein? Und sie zieht das Band ab. Voller Spannung, 30. Geburtstag. Da ist nichts drin. Sie sagt: Erwin, da ist ja gar nichts drin. Ich glaube, du hast was vergessen. Ich sag: Nee, du weißt ja, Schatz, wir bauen gerade. Das Geld hat nur für die Dose gereicht, für die Verpackung. Mehr ging gerade nicht. Manchmal ist unser Christsein genau so. Wir wissen ganz genau, was sich gehört. Dass ich meiner Frau ein schönes Geschenk mache. Alle anderen sehen zu und sagen: Hey, cool, der Erwin hat sich was Besonderes wahrscheinlich überlegt. Schön. Wir wissen, wie man als Christ zu leben hat, so dass es einen echt guten Schein macht. Wir wissen, was sich gehört. Wir wissen, wie wir zu reden haben. Wir wissen, wie wir uns zu verhalten haben. Wir wissen all diese Dinge, die die Schriftgelehrten und Pharisäer auch ganz genau wussten. Was man unbedingt richtig machen sollte. Aber manchmal ist es nichts anderes als eine schöne Verpackung ohne Inhalt. Es ist Religiosität ohne Glauben, ohne eine Beziehung, ohne eine Intimität, die uns hier beschrieben wird zwischen dem Vater und seinem verlorenen Sohn. Jesus erzählt dieses Gleichnis nicht nur, um den Religiösen einen neuen Weg zu Gott aufzuzeigen, sondern auch, um ihren Umgang mit den Sündern zu hinterfragen. Nun, wie gehen wir? Wie gehen wir mit diesen Sündern um? Mit diesen Fragen möchte ich diese Predigt abschließen, denn ich glaube, das ist das, womit Jesus sehr stark zu kämpfen hatte mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Und zu oft muss ich feststellen, dass wir Kirchen in den letzten Jahrhunderten Barmherzigkeit nicht unbedingt als ein unserer Hauptmerkmale hatten. Dass wir unsere größten Fehler im Umgang mit denen gemacht haben, die gefallen sind, die versagt haben, die uns enttäuscht haben, die Fehler gemacht haben. Wir wussten so genau, was richtig und was falsch ist. Und das muss dir auch mal gesagt werden. Zu oft haben wir Christen die Rolle des zweiten Bruders eingenommen. Ich glaube, gerade Leiter von Gemeinden, von Bereichen, von Teams, dass eine der Hauptaufgaben darin ist, sich für die scheinbar Schwächeren, für die, die gefallen sind, für die, die versagt haben, stark zu machen und einzusetzen. Wenn wir als Gemeinde Barmherzigkeit nicht zu einem unserer Kernwerte machen, werden wir nur Zuschauer sein von dem, was Gott um uns herum tut. Der zweite Sohn war draußen und hörte nur die Musik und roch nur das Essen und bekam nur mit, was da drinnen abging und nahm die Rolle eines Zuschauers ein. Zu oft nehmen wir genau diese Rolle ein, wenn Gott am Wirken ist. Das macht mich sehr traurig. Manchmal tut Gott etwas Tolles, vielleicht in einer ganz anderen Gemeinde, und anstatt zu sagen, wow, wir freuen uns total, denken wir uns, naja, aber gut, bei denen läuft ja einiges nicht so richtig. Wir als Gemeinde ziehen bald um in einen anderen Stadtteil in Bonn-Buschdorf. Und ich habe mir die Frage gestellt, da gibt es keine evangelische Kirche, aber eine katholische Kirche. Und ich habe mir mal die Frage gestellt, würde ich mich eigentlich über eine Erweckung in der katholischen Kirche, wenn ganz viele Menschen dort zum Glauben kommen würden, genauso freuen, wenn diese Menschen bei uns in der Gemeinde zum Glauben kommen würden? Kann ich mich darüber freuen, wenn Gott am Wirken ist? Oder nehme ich die Rolle eines Zuschauers, eines Kritikers, eines Skeptikers ein und denke, naja, bin ich im Haus und feiere mit oder stehe ich draußen? Ja, diese Frage kann sich jeder selbst beantworten. Möchte ich dabei sein, wo Gott wirkt? Und ich bin froh, dass Gott nicht mich fragt, mit wem er sein Reich baut, sondern dass er so dreist ist und das einfach macht, ohne mich zu fragen. Und manchmal sucht er sich Menschen aus, die würde ich niemals fragen. Und da überrascht er mich. Dann zeigt er mir auf, mit wie vielen Vorurteilen ich oft Menschen begegne und wie viel Barmherzigkeit mir noch fehlt. Und ich wünsche uns, dass wir als Gemeinden auch gemeinsam in Bonn, in Rheinbach, in der ganzen Umgebung, dass wir es immer mehr lernen, barmherzig zu sein mit Menschen, die zu uns zur Gemeinde kommen. Dass es nicht so geht wie einem Mann, mit dem ich vor kurzem sprach, der einiges falsch gemacht hat. Der seine Frau mit 3 Kindern verlassen hat für eine Affäre und irgendwann zur Besinnung kam und sagte, aber zur Kirche kann ich nicht zurückkommen. Ich hoffe, dass wir als Kirchen da immer mehr dazu lernen und dass wir zur ersten Anlaufstelle werden für die Menschen, die gefallen sind, dass sie Barmherzigkeit erleben. Dafür würde ich gerne noch beten. Es wäre schön, wenn wir dazu aufstehen. Mein Gott und mein Vater, ich danke dir, dass du ein liebender und barmherziger Vater bist, dass du mit offenen Armen dastandst. Immer wenn ich mich von dir abgewandt habe, durfte ich zurückkommen und ganz genau wissen, ich habe einen barmherzigen und liebenden Vater. Danke dir für diese grenzenlose und bedingungslose Liebe. Und davon wollen wir lernen. Wir wollen von deiner Barmherzigkeit immer mehr anwenden. Immer mehr mit derselben Liebe und Barmherzigkeit auch anderen Menschen begegnen. Wir haben diesen Wunsch, mit dabei zu sein, wo du dein Reich baust. Das mit zu erleben und uns mit gebrauchen zu lassen. Herr, überführe uns dort, wo wir die Rolle des zweiten Bruders eingenommen haben. Wo wir nur beurteilen, manchmal sogar verurteilen. Wo wir nur zuschauen. Wo wir nicht bereit sind, barmherzig zu sein. Herr, lehre uns das. Und ich danke dir, dass wir diesen Weg nicht alleine gehen, sondern du geduldig mit uns gehst. Amen.